Wie viel Prozent aller UniprofessorInnen in Österreich kommen aus Deutschland?
Geile Frage.
Boah. Wow.
27.
Boah, das ist ein guter Tipp.
Danke.
Das ist gut. Ich sag 33%.
Ich sag 20%.
Moment, ich schreibe mir das auf. 20, 33 und 27. Möchtet ihr noch verändern? Also die Daten stammen aus 2017.
Oh, das ändert natürlich alles.
Oh ja, dann sage ich 31%.
Dann sage ich 19.
Dann sage ich 27.
5.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Desk Reject, dem PhD-Cast. Wir befinden uns mit ausreichend Sicherheitsabstand und 1 bis 3 Gs an der WU in unserem improvisierten Tonstudio. Mit am Mikro sind, wie immer,
Boris,
Didi,
Sascha
und das Sofal. Heute geht es um das Thema Erwartungen versus Reality, Realität. Sascha, teil doch mal mit uns deine Top 3 Enttäuschungen nach 3 Jahren im PhD.
Ja, Gott sei Dank habe ich mir gleich was aufgeschrieben. Also ich habe mir gedacht, wie ich reingekommen bin, dass 6 Jahre eine unheimlich lange Zeit sein wird. Und das wird einfach mehr als genug sein, um mindestens fertig zu werden. Dass Lehrqualität unheimlich wichtig ist für die spätere Karriere. Und Enttäuschung sonst noch.
Also das hattest du antizipiert oder das?
Genau, ich dachte, es geht jetzt darum, was ich mir dachte und was da nicht eingetroffen ist. Also,
okay.
Also einerseits, dass 6 Jahre ewig lang dauern würde,
ja.
Dass Lehrqualität unheimlich wichtig ist für die spätere Karriere an der Uni und dass Lehre einfach super erfüllend sein würde.
Okay, kann das jemand toppen von euch?
Mit mehr? Oder?
Ja, lass mal so eine Depri-Folge machen. Was enttäuscht
dich? Nee, als nächster kommen noch die
erfüllten Erwartungen.
So überstiegenen.
Was hat mich enttäuscht? Ja, wenn ich jetzt nochmal höre, dass wir im 3. Jahr sind, dann wie lange das eigentlich dauert, hat mich auf jeden Fall auch überrascht. Ich dachte, 3 Jahre wär genug. War es nicht.
War das wirklich deine Erwartungshaltung? Dachtest du wirklich, als du reingekommen bist, dass
ja, eigentlich schon. Also, dass es jetzt realistisch ist, 4 bis 6 Jahre zu brauchen, finde ich überraschend.
Mhm.
Für mich.
Ja.
Also nicht für mich persönlich, sondern einfach auf Basis der Vorgespräche bin ich davon ausgegangen, dass es ein Ticken schneller geht.
Aber vielleicht anschließen, danke.
Ah,
klar. findest du, das ist angemessen für ein PhD?
Ich kann nicht nachvollziehen, wie jemand weniger braucht, ehrlich gesagt. Ich glaube, es funktioniert nur dann, wenn man halt sehr gute Vorkenntnisse im wissenschaftlichen Arbeiten hat und dann eine sehr eindeutige Vorstellung, was man machen möchte. Wenn man das so explorativ macht, wie wir das machen, mit dass man weder weiß, mit welchen Methoden man arbeitet, noch zu welchen Communities man spricht und so weiter, dann kann ich es nicht verstehen. Also dann finde ich es total schlüssig, dass es 5 bis 6 Jahre dauert.
Mhm.
Also ich glaube, es ist was anderes, wenn man so auf so ein Drittmittelprojekt gesetzt wird und es irgendwie klar ist, man es so ein bisschen abarbeitet. Verstehe ich schon, dass jemand 3 Jahre braucht. Ja.
Mhm. Didi?
Enttäuschungen. Ich weiß nicht, nicht so viel Neues, also von dem, was die anderen zwei gesagt haben. Ich glaube, eben diese, wie lange es dauert und vor allem, es wird dadurch ein bisschen schlimmer, dass man besser versteht, warum es so lange dauert. Macht das gerade Sinn?
Ja.
Also es ist dann nämlich auch so, dass man in den Prozess reinkommt und einfach merkt, was es alles gibt. Oder also quasi die Karte macht sich dann vor einem auf und man sieht, die Karte wird immer größer. Und dann weiß man, okay, es sind doch nicht 2 Monate, ist doch nicht 1 Jahr. Und genau, also es ist so die Realitätswatschen, hätte ich auf gut
österreichisch
gesagt.
Total, das stimmt mal. So viel, was im Prozess einfach klar wird, was einfach ewig lang, wo man sich nicht gedacht hat. Wenn man reinkommt, hast du auch teilweise vorher schon gesagt, du kommst rein mit deinen Consulting-Slides und hast da weiß nicht, 4 Ideen und sagst du, ja, das mache ich jetzt in spätestens
Sonntag.
Ein Projekt pro Quartal.
SRJ schon mal an.
Ja. Ich publiziere die Slides einfach. Und das war bei mir auch ziemlich ähnlich, so angefangen von echt einfach, dass man einfach fast alles, was ich mir dachte, dass ich verstehe, habe ich nicht verstanden und alles andere wusste ich nicht. Und das dann von Sachen wie einfach Forschungsfrage bis Hypothesen bis Frontend und Backend bis Methoden und so, dass das unheimlich.
Ja, und wie wenig man auch einfach noch weiß, oder? Wir sind jetzt bei der Konferenz, die wir am letzten Mal besprochen haben, wird man immer, wenn man jede präsentierende Person bekommt, eine diskutierende Person zugestellt, die das Paper gelesen hat und konkret Feedback geben wird. Und ich habe meins gelesen und von außen sieht es aus, es ist exakt dasselbe, was ich mache. Und ich denke, ja, okay, aber es sind ja Experimente, kein Archival Data und die macht es ja auch ein bisschen anders und das Framing verstehe ich nicht ganz. Ich kann dazu eigentlich gar nichts sagen. Und das ist was, wo ich am Anfang vielleicht gesagt habe, perfekt, ist ja genau das, was ich auch kann. Ja. Haltet euch fest für extrem geiles Feedback.
Aber das sind ja eigentlich so Erwartungen, die man vorher noch gar nicht hatte. Ne? Also wir hatten jetzt mal so ein bisschen so drüber gesprochen, dass Didi und Boris, ihr wart euch noch gar nicht so bewusst, ihr seid reingestartet ohne Erwartung in den PhD. Und bei uns, wir hatten, glaube ich, uns schon sehr viele Erwartungen gemacht. Aber vielleicht wird euch das jetzt auch erst ein bisschen klarer, was für so implizite Erwartungen man eigentlich hatte.
Was ist überhaupt mit deinen Erwartungen?
Meine Erwartungen sind, also
Enttäuschungen, sorry.
Enttäuschungen.
Wir bleiben ja depressiv.
Das Wetter ist zu gut.
Enttäuschung weiß ich gar nicht. Ein bisschen, ach, das klingt jetzt irgendwie blöd, aber Enttäuschung ist so ein bisschen, was man als PhD mitbringen muss. Also ich war ein bisschen enttäuscht darüber, dass, also ich meine, im Bachelor, okay, alle studieren. Da studieren schon noch viele Leute und dann dachte ich aber so, ja, beim Master selektieren sich wirklich nur noch die rein, die wirklich daran interessiert sind und diskutieren wollen und so. Und dann in der Teamarbeit geht es wieder nur darum, dass man halt seine Noten bekommt und ECTS abhakt. Und ich finde, im PhD wird schon weniger, da trifft man schon auf eine größere Anzahl an Menschen, die auch Bock haben, einfach auch in ihrer Freizeit über Forschung zu reden oder so. Aber es gibt auch einen großen Anteil an Leuten, die einfach ihre ECTS fertig machen, die gar nicht so dieses wholesome experience von PhD haben wollen, sondern einfach durchrutschen wollen, um diesen Titel zu tragen.
Ja,
also ich glaube, das hat mich schon erschrocken.
Echt? Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen würde. Ich meine, wir kennen dieselben Leute.
Ich kenne weniger. Das ist
interessant.
Ich kenne auch weniger, aber ein paar. Also
ich kenne auch ein paar, ja. Aber ich würde sagen, die meisten, mit denen wir so rumhängen, sind doch schon intrinsisch an den Themen. Also an den Themen nicht, aber an der Forschung interessiert. Also wenn ihr wisst, was ich meine. Aber so an der Forschung als Prozess oder an Teilthemen. Ich brenne jetzt auch nicht immer für jede Forschungsfrage aus meinem Feld, aber
ja, also vielleicht ist es auch gebiased durch in den Kursen, wo wir sitzen, dass es auch nicht getriggert oder gefördert wird. Also es liegt vielleicht nicht nur an den Personen, sondern einfach dieses Umfeld wird gar nicht so krass geschaffen, wie ich es mir erwartet hatte.
Du hast erwartet, so Watercooler-Talks wird so mega über Forschung gesprochen.
Oder halt in den Kursen, in den PhD-Kursen, dass da wirklich viel Diskussion und nicht mehr so viel auswendig lernen. Dann machst du eine Präsentation, dann präsentieren 20 Leute in drei Sessions so und es gibt dann nicht so diesen Austausch eigentlich, sondern man hakt es eigentlich so ab.
Das ist eine Riesen, da muss ich auch sagen, Riesenenttäuschung. Also Riesenenttäuschung, okay. PhD-Kurse an der WU.
Ja.
An der WU, das sage ich auch ganz klar und das weiß auch jeder und da fühle ich mich irgendwie gar nicht schlecht, das ist ein kompletter Scherz. Aber also die Ausbildung, die man als PhD bekommt, also das ist wirklich, von meiner Warte aus gesehen, was ich erwartet habe, was man dann bekommt.
Das stimmt, ja.
Und dann ist das wirklich ein absoluter Witz im Gegensatz zu jetzt, ich meine, es ist, glaube ich, nirgends auf der, zumindest im deutschsprachigen Raum, habe ich von niemandem gehört, dass sie eine richtig harte PhD-Ausbildung bekommen haben. Aber so gefühlt zumindest so aus PhD-Programmen in Amerika oder in den UK, wo du wirklich so einen Graduate-Track durchmachst und dann nochmal halt wirklich ein bisschen was durchmachen musst, bevor du in die Forschung gehen kannst. Hier ist es halt wirklich teilweise, ja, PhD-Kurs in Quantitative Methods, ja, stell einfach mal deine Forschung vor. Es sind zwar 8 Sessions im Vorlesungsverzeichnis, aber tauch halt auf, wenn du Bock hast. Oder auch nicht.
So. Aber das Ding ist, dass sich halt Kurse für PhD-Ler auch nur noch bedingt anbieten, weil es sind nicht mehr ganz so viele Studierende und deine Ansprüche an Methoden sind halt super konkret. Du willst halt irgendwie, keine Ahnung, ich will nur Panel-Analysis machen und dann aber auch nur für, keine Ahnung, Firm-Data oder was weiß ich. Und dann hast du halt irgendwie 5 Leute an der Uni, die das interessiert und dann willst du jeden Semester einen Kurs dafür anbieten.
Aber es geht ja auch gut. Wir haben ja alle den Theory-Building-Kurs gemacht.
Ja, aber der geht aber auch nur gut, weil er quasi konkret bedeutet, wir sprechen über holistisch, was es bedeutet, eine Theorie zu entwickeln. Wir sprechen nicht über, keine Ahnung, Random und Fixed Effects Models, whatever.
Ja, aber es hat mich trotzdem enttäuscht. Also ich denke, man
Ich
kann es
möchte
auf
deine
jeden
Enttäuschung nicht
Fall, also
absprechen.
so es gibt sicher einen anderen Graduate-Programm.
Aber das sind dann auch, glaube ich, eher Finance-Programme, wo dann irgendwie, sagen wir mal, so dieses Core-Skillset eindeutiger ist.
Vielleicht.
Hau jetzt einfach mal so raus.
Das kann sein.
Schreibt uns.
Ja, aber ich wollte nur anschließen, also dass du so gemeint hast, dass du dir erwartet, dass das da mehr Diskussion ist.
Ja, aber ich denke gerade über mich selbst nach, weil ich mir auch, also auch im Hinblick auf, wie das Betreuungsverhältnis aussehen wird zwischen meinem Supervisor und mir. Ich will das jetzt nicht unter dem Label Enttäuschung haben, sondern vielleicht neutral oder auch Überraschung einfach. Habe ich mir das PhD-Leben, glaube ich, sehr romantisch vorgestellt. Also mit, ich sitze in einem Café und schreibe was und dann gibt es Diskussionen mit dem Supervisor und dann entwickelt sich halt immer was. Das gibt es auch. Aber es ist schon deutlich anders von dem, was ich mir erwartet hätte, als ich angefangen habe. Also, oder ich weiß nicht, ob ich das eher unter Naivität auch schieben würde, dass man eben nicht weiß, okay, diese Karte sieht irgendwie cool aus, ich gehe jetzt mal den Weg los und dann so eröffnet sich so das ganze Feld und man denkt so, wow, okay, das hatte ich eigentlich noch gar nicht alles antizipiert, als ich begonnen hatte.
Ja, ich habe mir auch gedacht, dass vom Supervisor, ist auch nicht Enttäuschung, sondern einfach Überraschung, dass vom Supervisor mehr Lenkung kommt, mehr Konkretes, mehr so wirklich, wie du gesagt hast, so Diskussionen über Forschungsthemen und dann kommt vielleicht was und hier sind ein paar Möglichkeiten, an denen man arbeiten kann, hier ist ein Projekt oder was. Aber das ist auch dem geschuldet, dass ich halt in England ist dir halt zum Beispiel wirklich, sind die rausrekrutiert worden aus dem Master, sind die hergekommen. Es gibt dieses Thema, es geht über 3 Jahre, es geht um Regional Innovation, es geht um Innovation Cluster, dann arbeitet man den Datensatz, das dauert 3 Jahre, es kommen 3 Papers, da ist der Professor, bewirb dich drauf mit deinem, weiß nicht, Vorschlag, wie du es machen würdest. Und da gab es halt ein paar. Und ich dachte mir, dass das hier ähnlich sein würde, weil die Ausschreibung war dann auch eher in die Richtung. Es geht um ein konkretes Thema, aber zumindest bei uns beiden, bei euch kann ich nichts wirklich viel sagen, aber bei uns beiden war es, glaube ich, dieses, ja, es ist was vorgegeben worden, aber im Grunde genommen kannst du machen, was du willst. Was halt cool
Diese
ist,
Freiheit, ja, aber damit muss man
aber
erstmal umgehen
ja.
können.
Bei uns ist gestanden, Abenteuer versprochen. Wir halten niedrig, Abenteuer versprochen.
Ja.
Ja, aber ich habe vorher echt so ein Flashback gehabt, wo Sofa das gesagt hat, weil stimmt, ganz am Anfang, ich habe mir also wie Freunden erzählt, so nach einem halben Jahr, eben, dass ich mir gedacht habe, dass die Kommunikationskultur viel offener sein wird, zwischen auch den Instituten, Departments
Oh
und
ja.
dann einfach schnell gemerkt habe, es ist schon, dass man mit Leuten jetzt reden kann und so, ist eine gute Atmosphäre, aber sehr paradox redet man über das Privatleben, über quasi, ja, was ich in meiner Freizeit mache oder was auch immer und nicht über die Forschung. Es war fast so, als wenn es wie ist das da, gelbe Elefant oder pinke, wie wisst
Eindeutig der
schon.
gelbe Elefant. Das rote
Klar.
Krokodil.
The famous saying.
Ja, dieser Elefant im Raum halt, was auch immer.
Der
Der hat keine
Baby-Elefant.
Farbe. Das stimmt, ja. Was mich auch total verwundert hat, ist, wie groß die Distanz innerhalb der WU ist. Also es ist eine große Uni, die eigentlich alles mit Business macht. Und die würden denken, ihr macht ja eh alles dasselbe. Und dann hat man aber innen drin das Gefühl, ja, wir sind ja Kilometer weiter. Und der macht ja was ganz anderes. Keine Ahnung, wovon der redet. Ich habe 2 Freunde, die mit mir einen Master gemacht haben, hier angefangen haben, die, wenn wir mit Freunden sprechen, die nichts mit BWL machen und wir denen erklären, was wir machen, dann erklären, wie weit, dass wir aber eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Die Diskussion führe ich nicht mehr. Ich sage halt, wir machen was sehr Ähnliches, aber an unterschiedlichen Orten.
Ich habe auch, das war auch so bescheuert, ich habe mit meinem Supervisor gesprochen, wenn ich gerne auf einem Komitee haben wollte. Und das ist halt wirklich schon so Ausmaße, dass ich gesagt habe, so nee, die lieber runter von meinem Komitee, weil die macht was ganz was anderes. Die macht Sachen zu Incentives, aber in Accounting. Das ist
Das ist ja
das
Olga, das ist ja ganz was
Incentives.
anderes.
Und ich so, In dem Hintergrund auch so, das ist, was, das ist einfach so bescheuert. Das ist so silhouisiert. Ich habe keine Ahnung, ich kann 10 Schritte weitergehen in diesem
und du Hall. Bist im Accounting.
Ist, ja, ich bin im Accounting und die könnten genauso gut auf Japanisch produzieren. Ich würd genauso wenig dazu mich äußern können. Es ist wirklich
ja, das ist witzig. Krass.
Ja, es wird einem einfach dann doch ganz schön klar, dass man doch in seinen PhD in einer Nische irgendwie macht und doch irgendwie in so einem Silo.
Aber ich glaube, das hat mir am Anfang auch angezipft. Also deswegen würde ich echt als Enttäuschung immer noch verwerten, also verpunkten, Alter, Wörter. Mhm.
Genau, wichtig für einen Podcast.
Ja, wichtig für einen Podcast oder auch für Papers schreiben und so. Aber gut, weil ich glaube schon, dass das anders sein kann. Also deswegen, damit, das akzeptiere ich auch nicht. Ich finde es immer noch gleich deppert und
ja. Das stimmt. Du bist nämlich eh am aktivsten immer, dass du halt proaktiv mit Leuten sagst, komm, mach mal wieder mal ein Forschungsgespräch.
Außer mit Boris.
Ja, aber ihr habt wieso na, auch? Ihr habt, das macht ja keinen Sinn. Ihr müsst euch ja gegenseitig dauernd.
Wir
hören.
Machen was ganz
anderes. Ganz was anderes.
Wir haben das nicht die gleichen Daten. Ich fühle mich gerade ein bisschen beleidigt. Es ist was ganz anderes.
Ja, wir sind räumlich aus dem Welt auseinander.
Ja, das ist, sind wenn natürlich eben deswegen.
Es sind Wände dazwischen, ja.
Aber ich mache Personality Traits, ich mache Cognition, das ist Millionen Kilometer. Ja.
Hängt auch nicht wirklich zusammen.
Aber das habe ich auch schon. Also, ich glaube, das ist zum Beispiel ein WU-Ding, denke ich.
Nee, das glaube ich nicht.
Ich kenne es nur aus, also, ich habe Geschichten von anderen Institutionen gehört. Zum Beispiel der Christian, der bei uns vorher war, der hat gemeint, der war an der CBS. Und die haben halt wirklich geguckt, dass die halt mindestens einmal die Woche Lunches haben, wo über die Forschung, wo es halt so Brown Bag Sessions und Forschungsgespräche gibt. Ohne Pressure, ohne dass du dir denkst, so, oh, wow, meine Slides müssen jetzt sitzen und da muss ich mir einen Termin in. Naja, du kommst immer rein und sagst so, weiß ich nicht, ich habe jetzt letztens drüber nachgedacht über Cognition und alle so, was, okay, wow, wirklich, was ist das? Und dann kommt jetzt so ein Gespräch und das ist dann halt regelmäßig gegen, also ich glaube, das ist, okay, vielleicht nicht was WU-spezifisches, aber es geht auf jeden Fall anders. Ich glaube nicht, dass das eine generelle Forschung ist.
Es gibt es auch an der WU. Ja. Im anderen Department war ich schon bei Brownback Lunches, wo ich zu Mittag... Oder? Na, bei Marketing.
Ah, okay.
Ich glaube auch, dass das echt, das kommt, ich würde es auch nicht an der WU festmachen, auch nicht an einem spezifischen Department, weil das kann man sehr kleinräumig dieses Klima schaffen, aber ich glaube, es ist schwer, da reinzukommen, das zu ändern ist schwer, oder das muss man wirklich so von oben gesteuert ein bisschen so aufsetzen auch.
Ich glaube, es wird besser, ich meine, wir haben halt eine riesige Uni, die zu Unternehmen und allem, was dazugehört, irgendwie forschen. So, und dann ist ja irgendwie klar, dass sich super separiert und jeder irgendwie so Wände hochzieht mit, das ist ja was ganz anderes und deswegen braucht es meins und es braucht vielleicht auch deins, aber auf jeden Fall braucht es meins. Und wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, bei einer mittelgroßen Uni bist, da gibt es dann ein, ich weiß gar nicht, wie das dann da funktioniert, ein BWL-Department, da macht halt einer Strategy, einer macht OB, also Organization Behavior und ich einer glaub, macht Innovation oder was. Und dann Uni kann man halt da vielleicht miteinander reden. Vielleicht machen die das. Wenn dann da irgendwie das Gefühl hat, okay, uns vereint was, aber wir haben unterschiedliche Perspektiven.
Ja, das, da würde mich das, das wäre ein Call an unsere 10 von Zuhörern. Das würde mich interessieren, ob das was ist, was für mehrere eine Enttäuschung war oder ob es wirklich einfach nur so.
Aber ich glaube, das liegt doch auch, wie Wissenschaft gestrickt ist einfach, oder? Also, dass man halt, also das habe ich jetzt gelernt, das wusste ich vorher auch nicht, dass man wirklich Wissenschaft entsteht in Communities. Mhm. Und man ist Teil einer Community, die halt, also, weil für mich war früher so, Wissen ist Wissen.
Ja, und voll.
Wenn etwas, oh, also es gibt halt, ja genau, ja, voll. Also sehr positivistischen Ansatz hatte ich so. Und jetzt lerne ich erst so, hey, Wissenschaft ist eigentlich ein Diskurs und ein anhaltender Diskurs so und wo es super viele, ja es gibt, also alles ist irgendwie, ja, im Clash miteinander und du schließt dich halt einer Community an, die halt an eine Theorie glaubt und diese Theorie 5-mal neu umbenennt, um sie halt irgendwie zu versuchen. Das ist jetzt Version 1, Version 2, Version 5, die halt wirklich, dass das halt die dominante Theorie wird, so, dass es wirklich so ein Kampf ist. Mhm. Wenn man halt sich einer Community eben anschließt und halt jemand anders in einer anderen Community ist und halt auf anderen Theorien basiert forscht, dann sind das eigentlich zwei verschiedene Sprachen?
Ach ja, spricht? Das lasse ich nicht galten. Ich finde das, also das passt gut zu dem Thema von der Folge, so Realität und das andere halt. Und okay, hat sich richtig weiter fortgesetzt heute bei mir. Und das, was du beschreibst, mag die Realität sein, weil es ist schon, mir kommt es auch so vor, als auf der Funktion dieses Berufes.
Oh
also,
Gott, ich wollte dasselbe sagen. Ich hasse dich.
Nein, das ist was ganz anderes. Nein,
ich wollte so das Wort Funktion verwenden. Ist das zu viel? Okay, nächstes Mal gehört es dir. Aber heute.
Nein, ich finde es nur albern, wie viel.
Ja, du hast da schon kurze Hosen an. Ich will aufpassen.
Das ist schon nach 18.
Okay, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich finde trotzdem das Argument, ich akzeptiere es nicht, weil das ist immer so, ja, ich kann das nicht wissen, ich kann keine Meinung haben. Es ist so, was mich immer genervt hat an Forschern, weil man immer gedacht hat, wie kannst du darüber nichts wissen? Das ist quasi dein Nachbarfeld. Also, oder wenn man so Professoren hat, dann sagen sie so, naja, eben, ich mache Strategie und keine Ahnung, Marketing. Also, boah, darüber kann ich sagen, das ist halt Marketing, das ist ganz was anderes.
Ja, aber das ist doch wohl... Ich meine, ich finde, das ist ganz normal, dass wenn man mal sich mit der Komplexität von der eigenen
ja,
Materie
auseinandersetzt. Aber scheiß auf drauf. Also man kann trotzdem, weißt, man kann eine Meinung haben, man kann sich auch trotzdem mit auseinandersetzen und das in Frage stellen oder
du wirst
ich,
zu deinem,
ich akzeptiere es einfach nicht.
Du wirst zu deinem Thema, an dem du 6 Jahre lang forschst, wirst du zerfetzt, wenn du das einreichst. Also ich verstehe das vollkommen, dass irgendwann mal ein Komplex entsteht, dass du denkst, ich traue mich nicht einmal über dieses Thema, was ich 20 Jahre arbeite, zu sagen, ich kenne mich aus. Weil ich irgendwas einreiche und auf Konferenzen mit weiß ich, 30 Jahren Forschungserfahrung werde ich immer noch zerrissen, verstehe ich schon, dass dann man irgendwann mal sagt, so was, Strategie in Klein- und Mittelunternehmen, na, ich mache Strategie in Großunternehmen.
Ja, genau.
Aber das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass man als Prof oder Professorin, wenn man halt mehr Zeit hat, ich rede jetzt von mir als PhD, wenn ich mein Paper, das ich in meinem PhD entwickle, in einer anderen Community einreichen würde, da wäre ich ja Desk Reject, also weil es einfach eine ganz andere Sprache ist. Es wird halt überhaupt nicht incentiviert, dass ich halt breit schaue.
Mhm.
Und ich glaube, als Prof, wenn man einfach die Zeit hat und immer mehr Verständnis generell über generelle, es gibt schon so Grunddynamiken, so ja klar, und man kriegt dann auch einen Überblick, was machen die und die gibt es auch noch und all sowas, das kommt schon mit der Zeit, glaube ich, dass man, wenn man intrinsisch motiviert ist, eh offen ist, sich auch andere Bereiche anzuschauen und dazu auch eine Meinung zu haben und vielleicht auch Wissen.
Ich glaube, es ist auch nochmal eine Unterscheidung. Vielleicht ist unser Wissen nicht übertragbar, also unser Spezialwissen ist nicht übertragbar in einen anderen Spezialkontext. Also wir können nicht in einem anderen akademischen Diskurs einsteigen, aber wir können mit einem Praktiker wunderbar über, wie jetzt Strategie sprechen, aber ich kann auch mit dem gut über seine Innovationsbestrebungen sprechen oder über die Art, wie der Führungsstil in seiner Organisation ist oder wie sie Marketing machen. Also da habe ich ja schon da kann ich schon viel von dem, was ich habe, übertragen. Also so ist es schon. Also nochmal diese Unterscheidung zwischen, dass wir natürlich breit was wissen, wenn es um Organisationen im Konkreten geht, in der Praxis. Aber wir können halt nicht einfach in einen anderen akademischen Diskurs einsteigen. Aber ja, also ein bisschen was haben wir schon gelernt, würde ich damit sagen. Oder seht ihr das anders?
Ist jetzt Realität oder Erwartung?
Meine Erwartung wäre, dass das diese Übertragbarkeit halt im Akademischen auch besteht, die besteht nicht. Also dass ich kann halt nur was zu meiner Community sagen, nicht zu den anderen.
Aber das war, muss ich auch die auch nochmal war genau dieselbe Einstellung ziemlich lang, dass ich mir das tierisch aufgeregt und meine Erwartung war halt auch, dass dieses, das ist einfach kompletter Bullshit, dieses ich bin zwar seit 50 Jahren in der Strategieforschung, aber ich kann leider nur was sagen zu genau diesem Thema. Alles andere bitte, ich habe null Ahnung. Also deshalb bin ich auch reingegangen mit dem, ja, das ist Blödsinn. Das ist keine Ahnung, warum sie es machen, aber das ist einfach, keine Ahnung, falsche, wie sagt man, nicht Humbleness.
Ja. Nein, ja. Ich meine, ich gebe dir voll recht, ich sehe es halt bei mir selbst auch und deswegen Realität und Erwartung, weil es ist leider zum großen Teil halt wirklich Realität, aber ich setze die Erwartung an mich halt dem nicht komplett zuzustimmen, weil ich finde, das ist so eben so eine überschriebene Form der Vorsichtigkeit, wo man denkt, die Art von Mensch möchte einfach nicht sein. Dass ich dann auf einer Konferenz das bewusst ausspiele, okay, ja, weil das ist halt so das Spiel mitspielen, aber die Sache ist, was macht es mit dir als Mensch? Und da denke ich mir, ach, das ist halt einfach, ja, das ist Schwachsinn.
Ja. Okay. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Da wärst du mega vorsichtig. Das ist so, da kannst du gar nichts mehr machen, wenn man das übertragt aufs Leben. Also ich kann keine Entscheidung treffen.
Aber das ist ja genau das, was ich eben vielleicht etwas holprig versucht habe klarzumachen. Du musst es ja nicht aufs Leben übertragen. Du kannst ja sehr gut akzeptieren, dass du nur ein Spezialwissen hast im akademischen Kontext für eine Nische, aber für die allgemeine Anwendung hast du natürlich ein super breites Wissen. Oder nicht? Seht ihr das anders? Ihr guckt mich so an wie Autos.
Für mich ist es, also ich wundere mich auch ein bisschen, weil dann habe ich, glaube ich, andere Vorbilder. Also mein Supervisor hat sehr klare Meinungen zu einem sehr breiten Feld. Und der wendet auch sehr viel Wissen da an.
Es gibt schon ein paar Forscher, die das Gegenteil irgendwie verkörpern.
Ich glaube, das war ja so old-fashioned Forschung, war ja früher damals, unser Wissen war einfach viel kleiner als blöd
gesagt. Sag für Feldermatrix, man.
We know it, we don't know it.
It's important, it's not important, sag Star Trek.
Naja, aber früher war es ja alle, also Forschung in den 50er oder andere Jahrhunderte, klarerweise war das ein anderer Wissensraum, in dem man sich bewegt hat. Das heißt, es ist unausweichlich, dass man in die Richtung kommt, aber so quasi ist dann New Generation Forscher einfach dieses mega spezifisch und ich traue mir einfach nichts anderes sagen, weil es halt auch nicht anders geht, weil es so spezifisch ist.
Ich glaube, du hast einen Punkt. Und das ist auch, glaube ich, das ist auch nachweisbar, habe ich irgendwo gelesen, dass es halt, man muss irgendwie immer spezialisierter werden. Es wird auch erwartet von dir, auch wenn ich mit irgendwelchen Leuten rede, der Ratschlag, der sich durchzieht, ist an mich, also du musst konkreter werden, das reicht nicht zu sagen, keine Ahnung, du forschst an User Behavior, du musst was Konkreteres haben. Es ist zu breit. Du wirst nie eine Identität haben und ohne Identität hörst du auf zu existieren. Du löst dich einfach so auf, wie so.
Da kommt die Depression wieder.
Aber jetzt wird es eigentlich philosophisch, oder? Also ich wurde damit noch gar nicht so konfrontiert, was ihr so erzählt. Also ist mir zum Glück noch nicht widerfahren, dass jemand gesagt hat, du musst dich jetzt spezialisieren oder so, sondern ich laufe einfach lalala und keine Ahnung, aber das hängt dann doch an dem eigenen Wissenschaftsverständnis oder Verständnis von, wie Wissen entsteht auch zusammen, oder? Also für mich ist es so, ich bin mir klar, dass ich niemals zu 100% etwas wirklich weiß, aber ich kann ja starke Standpunkte haben und halt etwas, wenn ich ein Experiment durchführe und da steht, okay, es ist jetzt signifikant, dieser und dieser Effekt, dann sage ich, okay, diesen Effekt nehme ich jetzt mal an und das ist jetzt mein Default. Und ich stelle mich hin und sage, ich glaube das, weil die Ergebnisse zeigen X. Und dann muss aber erstmal jemand daherkommen und mir das andere beweisen, aber ist auch okay, also wenn ich falsch lag. War das jetzt verwirrend? Schön.
Also ich sehe immer noch, ich mache jetzt einen Punkt ein drittes Mal, eher von eine starke Spaltung zwischen dem, was wir in unserer Forschung tun und wie wir beispielsweise, nehmen wir die Lehre, also wenn wir jetzt da keine Executive sitzen haben oder Masterleute oder so, das, was ich in meiner Forschung mache, bespreche ich ja nicht mit denen. Ich kann denen trotzdem was vermitteln und habe trotzdem ein Expertenwissen, was halt breiter ist, was für die Lehre relevant ist, was sich zu, sagen wir mal, latent oder indirekt aus meiner Forschung speist, aber ich bringe ihnen ja nicht das bei, was ich in meinen Papern erarbeite. Es wäre auch kompletter Bullshit, weil es interessiert ja auch nicht für ihre Ausbildung. Aber dennoch erarbeite ich in meiner Forschung, keine Ahnung, indem ich mich mit komplexen Dingen auseinandersetze, was ist ein Causal Claim, indem ich mich damit auseinandersetze, welche unterschiedlichen Lenses kann man anlegen, um sich eine Organisation anzuschauen. Entwickle ich natürlich trotzdem Wissen, was für die Lehre relevant ist. Es ist halt nicht dasselbe, sondern es speist einander.
Das ist vielleicht der Unterschied zwischen Wissensgeneration und Wissensvermittlung.
Ja, wahrscheinlich schon, ja.
Ich versuche mal so zusammenzufassen. Also Didi und Sascha plädieren dafür, dass man mutiger sein soll, Standpunkte auch haben zu können. Richtig? Falsch?
Ich glaube, ich ja.
Ich hätte auch gesagt, dass Sascha nicht
auch. Ich gesagt, Sascha, da bin ich kein Experte in Standpunkten. Ja, das ist weg von meiner Forschung.
Okay, schon aufgelöst.
Ich forsche leider nicht an Standpunkten.
Nee, ich hätte gesagt, Boris hätte halt gesagt, so, ja, es gibt halt, also in der Vertikalen hat man halt so ein Thema, so, und dann hat man aber diese Vertikale strahlt auch aus in die Horizontale, dass man da dann halt so immer weiter in die, mehr in die Peripherie, aber auch noch starke Standpunkte
das haben. Das gefällt kann. Mir sehr gut, ja.
Mhm. Ja, habe ich dich damit abgeholt?
Breit, sehr gut. Tiefe Spitze auf breitem Fuß.
Naja, gut. T-Shaped.
Ja, es gibt die T-Shaped.
T-Shaped
ja.
Expertise ist zu Pie-Shaped inzwischen.
Ist jetzt Pie-Shaped?
Ja.
Mhm. Du musst den Mittelbau noch mitnehmen, oder was heißt das?
Na, Pi, wie die Zahl Pi.
Ah.
Dass du das halt zwei Häkchen hast statt einen Langschwanz. Und
ach so, also, okay. Ja. Ja, das Zeichen, ja. Nicht, der, nicht die Nahrung.
Nein.
Okay.
Ja, ist pizza-shaped.
Ja, und ich plädiere eigentlich dafür, dass man auf jeden Fall Standpunkte haben sollte oder halt auch sagen kann, ich weiß etwas. Aber man kann ja genauso sagen, so, ich lag falsch. Weil Wissen schafft, entwickelt sich einfach und Wissen entwickelt sich. So, Leute, was hat euch denn positiv überrascht?
Darf ich noch was, habe ich noch eine Enttäuschung?
Nee. Okay, gut. Na gut.
Weil ich glaube, es knüpft daran an, weil ich glaube, der Grund, warum das ja so nischig ist, ist halt einfach, und das war eine Überraschung für mich, wie competitive Research einfach ist.
Ja.
Und sich eine Nische aufzubauen und die von anderen abzugrenzen, ist einfach die Funktion von, von einer sehr starken Konkurrenz im akademischen Kontext. Und davon war ich überrascht. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir machen das einfach alles hier nett und wir diskutieren viel und so. Und an der Uni geht man hin, wenn man es in der Wissen, in der Wirtschaft nicht packen würde, weil es zu tough ist. Und dann komme ich hierher und bin hier im absoluten Haifischbecken und ich teile, die Idee ist noch mega frisch und die kann ich nicht mit teilen, die Klaus mit bestimmt. Das hat mich echt überrascht. Also das Letzte habe ich jetzt noch nicht so erlebt, aber manchmal hat man das Gefühl, als wäre es bei Leuten so.
Ja.
Das ist ja auch der Grund, glaube ich, warum alle so spezialisiert werden, weil du kriegst jetzt den nächsten, erstmal einen Postdoc, nur indem du zeigst, hey, ich werde jetzt weiterhin publizieren und ich werde dazu publizieren und ich weiß, dass das was ist, wo ich publizieren kann, weil da bin ich, keine Ahnung, der Experte. Und dann Lehrstuhl sowieso. Also wenn du dann fliegst, dann musst du halt irgendein Thema besetzen inzwischen. Ich denke, Lehrstühle, wo du einfach nur, ich mache halt ein bisschen was zu Strategy und mach hier was und mach da was oder ich mache was zu Organizational Design, da hast du leider, glaube ich, inzwischen echt, hast es schwer. Hast es viel leichter, wenn du sagst, boah, ich bin der Experte eben in Business Process Management für Logistikunternehmen, die primär in Bulgarien arbeiten. Und da werde ich jetzt 30 Jahre lang dazu publizieren. Und das ist halt, also da, dann hast du halt deinen Lehrstuhl. Aber ansonsten.
Operations Research Bulgaria.
Sehr gut.
Ja.
Aber vielleicht damit auch zusammenhängt, das hat mich dann auch überrascht, also wie wenig Zeit wir eigentlich für Forschung haben. Ich glaube, ich hatte es mal beim Mittagessen irgendwann mal ganz kurz erwähnt, dass ich das krass finde, dass ein paar Leute innerhalb von 4-5 Jahren 3 Papers raushauen.
Ja.
Aber da würde ich dann sagen, es überrascht mich, wie unterschiedlich die Rahmenbedingungen für PhD-ler sind. Es ist einfach extrem wenig genormt. Ich kenne PhD-ler, die machen sehr viel Forschung. Ich kenne PhD-Menschen, die machen sehr wenig Forschung.
Das stimmt. Aber selbst wenn ich zu 100% meiner Zeit 4 Jahre lang forschen würde, finde ich 3 Papers immer noch sehr viel. Also wie schnell dann halt dann, also das ist jetzt mein Verständnis von Wissen, ne? Wenn etwas publiziert ist, dann ist das der aktuelle Stand, was wir gerade annehmen, was richtig ist.
So. Uff, das ist ein strong claim.
Okay, wir machen noch eine philosophische, ja?
Aber gut.
Da müssen wir, glaube ich, eine eigene Folge zu machen, so Assumption about Knowledge und so.
Das ist einmal, aber die Frage an sich ist mega interessant, eben jetzt gerade out of bounds, aber so quasi das, was wir lesen in den Journals, das ist unser aktuelles Wissen. Das ist ja eigentlich eine spannende These.
Ich mache diesen Standpunkt, ich stehe dazu. Ihr könnt mich gerne umwerfen, ich bin offen dafür, aber das ist so, wie ich bisher verstanden habe, wie dieses wissenschaftliche System funktioniert.
Wollen wir da auch nicht drüber reden, aber weil das ein nettes Segway wäre.
Ein netter Segway.
Was ist Deutsch? Was ist Segway für Deutsch?
Eine Übergang. Überleitung.
Ein netter Überleitung.
Ja, das hört man immer so, wenn man sehr viele Podcasts übers Podcast machen hört, wie eine Person.
Also ich finde das schon eigentlich smooth. So jemand auf dem Segway fährt so vorbei.
Ich glaube, das Wort stammt nicht von dem Segway. So, das schreibt man auch anders. S-E-G-U-E.
Und Segway. Kannst du bitte eindeutige Wörter nutzen?
Kannst du jetzt den Segway machen?
Übergang.
Ich würde gern die Chance nutzen für den Übergang und diskutieren, ob es auch zu Themen außerhalb der Forschung Überraschungen gab, Erwartungen, die nicht erfüllt waren, zum Beispiel Lehre oder sonst
was. Du hattest ja Lehre angesprochen, ne? Mhm.
Ich bin ein bisschen überrascht, wie viel ich immer noch mit irgendwelchen Unternehmen rumrödeln muss. Meine Hoffnung war, dass das nicht mehr so eine Rolle spielt, aber es ist halt eine Business School und da muss man auch mit Unternehmen interagieren. Was auch schön ist, ich mag das gar nicht so, und das ist schon auch wichtig, weil sonst verliert man so komplett den Bezug zu dem Forschungsobjekt. Aber ja, das hat mich doch ein bisschen überrascht.
Ich will es gar nicht so laut sagen, aber mich überrascht es dann doch, wie Lehre entsteht. Dass ich jemanden unterrichten darf, überrascht mich jedes Mal, wenn ich jemanden unterrichte.
Schau, da bin ich.
Ja, aber das hat doch ein lieber Kollege von uns gesagt, dass der Lecturer oder die vorstellende Person ungefähr eine Stunde Zeitvorschritt einfach nur hat vor dem Wissen.
Ja.
Also weil es einfach eine Stunde vorher zusammengelesen hat und es den anderen vorstellt. Aber das reicht ja vollkommen. Du bist ja nicht ein besserer Teacher, nur weil du es jetzt schon länger weißt.
Bist du nicht durch Erfahrung besserer Lehrerin?
Na gut, vielleicht habe ich mich da ein bisschen
Nur weil du mehr weißt, kannst du es auch nicht besser vermieten.
aber den Punkt würde ich total. Also okay, ich habe mich vielleicht weit aus dem Fenster gelegt, aber manchmal hilft es ja einfach sehr gut, den Inhalt der Stunde vorzubereiten, weniger als jetzt der absolute Superexperte zu sein, vor uns stehen und zu sagen, stell's mir halt Fragen. Also
ich finde, also es ist einerseits ja, was Sofal gesagt hat, andererseits denke ich, bringt das schon ziemlich viel, merke ich auch von Vorlesungen von früher, ist schon eine andere Sache, wenn jemand vorne steht und aus eigenen Erfahrungen ziehen kann, sei es aus Forschung, sei es aus Projektarbeiten, wenn du dann etwas unterrichtet bekommst, wo der dann wirklich drauf zeigen kann, das ist nicht nur ein Paper, was 1997 publiziert worden ist, was sagt, dass das so ist, sondern ich kann euch sagen, aus dem Projekt, wo wir das gemacht haben, oder hier mit dieser Firma, die das Projekt gemacht hat, das überrascht mich.
Ich nehme einen Punkt zurück.
Ja, ich glaube auch für mich war überraschend das Projektmanagement. Also jetzt nicht wertend, sondern einfach so eben in den verschiedensten Bereichen einfach das Projektmanagement, das man hat, und das aufzusetzen. Und da frage ich mich schon, inwiefern das getrieben ist, einfach durch Business University Kontext. Also wenn wir jetzt irgendwo auf der Chemie wären, Physik, was weiß ich, Biologie, ich glaube, das wäre nicht so stark, oder? Das ist schon.
Du wirst einen Foliensatz bekommen, der seit 20 Jahren herumfliegt, und wird vielleicht noch ein bisschen was dazu klatschen. Aber im Grunde genommen wird es halt wirklich dieses, du hast 5 bis 10 Termine voran von Studenten, dann machst du die Prüfung und dann benotest du es.
Rennen uns alle Physiker und Chemiker die Bude ein.
Aber glaubst du, dass die Projektkurse in organischer Chemie haben?
Ja klar, die haben noch Labore.
Das ist ganz anders strukturiert halt einfach. Aber ich finde, ein gutes Beispiel hat mir eine Studienassistentin gerade einmal erzählt, wo sie gemeint hat, sie macht so ein Zweitstudium und dann haben sie halt so Teamworks gehabt, jetzt gerade in der Corona-Zeit natürlich remote, und dann so Studienkollegen, die halt jetzt nicht Bewerbung machen und so. Und dann so, ja, PowerPoint, da muss ich mir noch was runterladen, jetzt vom Internet so quasi, muss das installieren und wie das dann geht und so, keine Ahnung. Und ich glaube, unsere Studierenden, so PowerPoint, das ist irgendwie eine Zweitsprache.
Ja.
Es ist schon, glaube ich, feldgetrieben. Aber eben, das hat mich überrascht, einfach das Projektmanagement. Aber es ist ganz cool, auch da einfach an anderen, also das anders zu lernen, sage ich jetzt mal.
Ich muss auch sagen, also so sehr das auch nervt mit jetzt wirklich für uns, was mich auch überrascht, das Projektmanagement, das Projekt organisieren. Ich denke, ich wäre mindestens genauso unglücklich, wenn das die klassischen Vorlesungen wären. Also wenn du wirklich, du hast einmal im Semester deine Folien, die du denen beibringst, und dann müssen sie irgendwie Essays dazu schreiben und zum Schluss gibt es eine Prüfung und das machst du dann immer und immer wieder. Ich glaube, das ist auch frustrierend. Irgendwann musst du das auch irgendwo, wo holst du die Motivation, da nicht vorne zu stehen und jedes Mal einfach immer weniger motiviert denselben Stoff.
Ich finde es gar nicht schlimm. Ich habe als Stadtführerin auf so Doppeldeckerbussen gearbeitet und ich habe...
Was hast du eigentlich nicht gemacht?
Ja, das ist
jedes Wochenende. Das ist
unglaublich.
So wie Homer Simpson, also ist mal einen neuen Job.
Damals, wie du auf der International Space Station warst, das war nicht so schlimm.
Das kommt jetzt, ne? Ich war gestern im Bundesministerium, wir arbeiten mit der Weltraumbehörde
zusammen. Natürlich macht ihr das, natürlich. Also du unterrichtest dann ab wann? Ab nächsten Semester vom Mond?
Richtig, vom Mars. aber da habe ich echt wieder und wieder, immer wieder das Gleiche erzählt. Weiß nicht, wie vielen Touristen und Touristinnen
Ja.
Stimmt schon.
Nach Hamburg gekommen sind und ich denen dort erzählt habe, keine Ahnung, dass das Wetter ja schörch ist, nicht hamburgisch. aber ich glaube, die reagieren dann halt immer anders und wenn du das gut machst und dann kannst du das, wenn du das halt so machst, dann kannst du dich immer weiter verbessern. Also mir würde schon taugen, einfach mal so ein bisschen richtige Stabilität zu haben.
So, wo du halt wirklich deinen Foliensatz hast und
ja, das, ja, und das immer wieder verbessern zu können.
Man merkt dann auch, dass man versteht den Inhalt einfach immer besser.
Ja.
Das klingt blöd, ist aber so, ja.
Ja. Ja.
Und, so, eine, und sonst so?
Ich weiß nicht, gibt's noch vielleicht ein Abschlussthema, was du noch ansprechen
möchtest? Mein Zettel ist alle.
Mhm. Mhm. Ich meine, dann würde ich vielleicht, mich würde noch interessieren, ob jetzt 2 bis 3 bis 3,5 Jahre Realität versus Erwartung, ob das jetzt den Wunsch nach einer weiteren wissenschaftlichen Karriere noch verstärkt hat oder eher abgenommen hat.
Es schwankt.
Also, okay.
Ich glaube, ich habe jetzt den Pakt mit mir, also ich glaube, das, was mich am meisten, ich wollte in Akademia bleiben, als ich angefangen habe. Und was mich jetzt am meisten überrascht hat, dementsprechend, war eben diese Umkämpftheit, diese Competitiveness. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich die Resilienz dafür mitbringe. Und wenn sich alle Zeichen des Universums gut fügen für mich, dann würde ich auf jeden Fall bleiben. Aber ich bin gerade auch komplett müde.
Voll. Also ich, du sprichst mir aus der
Seele. Nach 2,5 Jahren. Und ich weiß nicht, ob ich immer so müde sein will.
30 Jahre dann bis zur Rente.
Nicht zur Rente, bis zum Tenure, meinst du?
Ja, das ist diese Tenure Realisation, dieses so, das war für mich halt auch ein ziemlicher Schock, oder was heißt Schock, aber auch nochmal ein Reality-Check zu wissen, so, wenn man in Akademie bleiben möchte, dann ist PhD jetzt nicht wirklich so der Punkt, wo man was geschafft hat, sondern eher so der Startschuss, wo man dann richtig, wo da, all das, wo man sich dachte, dass ein PhD anstrengend wird, das musst du nochmal um 10-20% anziehen, weil dann hast du richtig Druck. Mhm. Und das, dann bin ich auch der Meinung vom Sofa, also I don't know, also ich bin jetzt schon ziemlich fertig. Und habe jetzt schon echt Phasen, wo ich mir denke, ich kann nicht mehr. Und ich mir denke, okay, das ist, wenn man mit Postdocs redet und die vorschwärmen, wie geil die PhD-Zeit war und dass sie sich wünschen, sie wären wieder ein PhD.
Ja, weil das,
ja,
ist,
das ist halt jeder.
Ja,
das
ja,
ist
so, ey, Kindergarten aber, war so geil. Ja, ja.
Oh, die Schulzeit. War es aber auch.
Ja, aber du hast eh nicht appreciaten können. Damals warst du frei in der Sandkisten. Also das war hart.
Ich muss das aber auch, also ich finde richtig viele Teile des PhDs auch geil. Also so viel Freiheit, wie ich gerade habe und dass ich dafür bezahlt werde, mich weiterbilden zu dürfen und so viele Privilegien, die ich habe, die ich in keinem anderen Job haben werde. Aber trotzdem, es sind halt diese Extremen, ne? Also du hast halt diese positiven Extreme auf der einen Seite und dann aber einfach diese Erschöpftheit auf der anderen Seite.
Bei euch so?
Also ich habe sehr lange immer gesagt, ich würde auf jeden Fall bleiben. Einfach auch, weil ich es weird finde, was zu machen, zur Konferenz zu fahren, Papers zu schreiben, ohne die Vorstellung zu haben, das auch langfristig machen zu wollen. Mhm. Also warum? Das würde total entwerten. Aber ich bin mittlerweile auch etwas flexibler, sag ich mal. Wenn sich nach den noch 2-3 Jahren sich das so darstellt, dass ich glaube, dass ich mit dem gleichbleibenden Arbeitsaufwand Erfolg in dem Bereich haben könnte, würde ich bleiben. Na echt, ich knüpfe mich garantiert nicht zu Tode.
Ja.
Dann würde ich bleiben, aber wenn es jetzt dann so aussieht, als könnte ich das nur schaffen, wenn ich nochmal, wie du gesagt hast, nochmal 20% drauflege, fix nicht. Also das sehe ich dann auch nicht ein. Dafür mag ich mein Leben zu gerne und dafür mag ich auch die anderen Elemente dieses Lebens.
Ja, du hast heute beim Mittagessen, hast du schön gesagt, oder? So den Vergleich Tenure und dass der Prozess Spaß macht. Wie ist das nochmal?
Nee, ich würde aufhören, wenn ich das Gefühl habe, dass nicht mehr der Prozess an sich Spaß macht, sondern dass ich nur noch auf das nächste Ziel hinarbeite.
Mhm.
Meinst du das?
Ja, genau.
Weil oder meintest du, ja, ich hätte gerne Schnitzel.
Kalbsbutter Schnitzel habe ich gegessen.
Oh, nice.
Ja. Aber mir kommt vor, das hört man von den meisten, oder? Keiner sagt, wenige sagen kategorisch ja oder nein, sondern sind irgendwo in der Mitte situiert halt. Und bei mir ist es auch gleich. Also sehr interessant, dass der Energielevel, also ich bin bei euch zwei auch, also so witzig, weil man geht dann oft rein und denkt man so, okay, das, was ich heute mache, ist eigentlich cool. Ich finde es interessant. ich würde gern bezahlt werden dafür, dass ich mich damit auseinandersetzen darf. Also das ist cool. Aber ich bin teilweise echt fertig. Mhm. Und also bin ich in andere Jobs gleich fertig? Sind die alle auf dem gleichen Level oder ist das nur bei dem so? Die kann halt nur die andere Realität leben. Ja.
Na, da können wir die zweite Folge zu Depressionen der Schöpfung.
Die dritte schon.
Aber
dritte.
Es ist jetzt ist ja gerade Ende vom Semester, oder?
Quartalsmäßige. Ja,
muss aber auch sagen, ich vergesse das immer krank schnell. Also ich weiß, dass ich vor einem Monat auf jeden Fall im Strahl gekotzt habe und im Moment bin ich wieder mega happy. Aber
ja, es ist schon eine Achterbahn. Keine
Ahnung, genau, es ist echt diese. Also bei mir war das halt letzten Freitag, habe ich einfach. Aber das ist auch so der Erfahrungsschatz, den man kriegt durch einen PhD. Da war ich einfach mega schlecht drauf. Aber ich schon gewusst, okay, auf einen neuen Tag warten, so ungefähr. Also.
Ja. Es ist für mich einfach ein Job der Extreme und da wir den auch intrinsisch alle machen, gehen wir auch gerne die Extrameile und das macht es dann halt extrem mehr. Also ich arbeite dann halt sehr, sehr viel und dann bin ich halt sehr, sehr erschöpft, dann muss ich mich sehr, sehr doll irgendwie ausgleichen und dann bin ich wieder motiviert, weil was vorangeht und dann arbeite ich halt wieder sehr, sehr viel.
Voll.
Ja. Ja, ich glaube, wir haben noch eine Werbung.
Oh ja, natürlich haben wir noch eine Werbung.
Die Begeisterung in der Stimme. Also,
die heutige Folge wird euch gebracht vom Gänsehäufel. Der Club Magic Live-Urlaub mitten in Wien um unter 3 Euro für das Tagesticket. Vom Sardinenbüchsen-Experience im Wellenbad oder 30 Minuten anstehen, um ins Chlorbecken zu urinieren, bis zur Minigolfanlage aus der Vorkriegszeit oder Stand-Up-Paddling. Für Leute, die das Sitzen im Kajak nervt oder für die Windsurfen zu spannend ist, gibt es was. Gibt es für Säugling bis Rentner alles, was das Herz begehrt. Ja, war eigentlich irgendwer von euch schon in Gänsehäufel?
I love it.
Wir sollten gehen zu. Also
das ist wirklich ja, cool.
Ich fahre einmal
es
da.
Ist richtig es ist nice. Eine es ist Institution.
Aber ich bin mal eher auf der anderen Seite. Ich
aber wir können einfach rüber. Mal rüberschwimmen, oder?
Also man kann das wirklich erklären, aber, was es ist, oder?
Das ist einfach ein Areal. Aber es ist kein wirkliches Freibad. Es ist wirklich einfach so ein riesiges Areal, wo du auf einer Insel, wo du in die Donau, aber dann haben sie auch ein paar Becken und dann hast du halt wirklich alles von Trampolin bis Fußballplatz, bis voll. Beachvolleyball, bis Minigolf eben, alles.
Und es gibt halt echt einige Wiener, die da leben.
Ja.
Also im Sommer leben
die da. Ach, du kannst,
kannst du ja auch.
Du kannst dir so eine Tour mieten. Also du kannst so ein Häuschen.
Ja, voll. Ja. Ein mystischer Ort der Begegnung.
Auf jeden Fall super, super Institution. Echt geil.
Ich gerne Werbung für gemacht.
Und kann ich nur empfehlen. Und für alle mit Death Reject Nackentattoo gibt es 10% auf die Saisonkarte. Garantiert. Und das war die Werbung.
Nice.
Sehr gut. Also die Werbung war großartig.
Ja, es war, glaube ich, auch mein Highlight.
Ich hoffe, wir kriegen nie eine Ärztewerbung.
Ich hoffe, wir kriegen nie Geld. Nie so Casper Mattresses, die uns dann $5,000 pro Folge zahlen.
Okay, seid ihr schon so gespannt wie ich bei der Auflösung der Schätzfrage? Ja, die Frage war, wie viel Prozent der UniprofessorInnen in Österreich sind aus Deutschland? Die Schätzungen reichten von 19% über 27% bis hin zu 31%.
Es sind 23.
Und die Antwort ist
27,4%. Oh,
der Professoren kommen laut einer 2017 aktuellen Auswertung des Wissenschaftsressorts für die Presse aus Deutschland. Sie machen damit fast 3/4 aller internationalen Professoren in den heimischen Unis aus. Besonders viele gibt es an der Universität Klagenfurt. Dort sind es mehr als 40%. Hättet ihr das gewusst?
Gedacht schon. Aber wie ist das im Vergleich zur Gesamtbevölkerung?
Zu wie viele Deutsche sind in Deutschland?
Gibt es mehr deutsche Uniprofessoren wie Einwohner in Deutschland?
Ja, das kannst du dann gleich im Nachgang googeln. So schnell bin ich nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify, Overcast und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Wir haben laut unserem Host 100er von Zuhören. Was? Aber erst 3 Bewertungen. Und das macht ja jetzt wieder richtig depressiv, die Folge.
Ist einfach nur
wenn du uns nicht aus Selbstgeißelung hörst, würden wir uns unheimlich freuen. Ich finde das immer gemein, dass du irgendwas dahin schreibst und wir das dann einfach vortragen müssen.
Wenn ich es wortwörtlich hinschreibe, ist es kacke. Wenn ich hinschreibe in eigenen Worten, erzähle in eigenen Worten, warum. Was?
Werden hier Worte nennen? Okay, gut. Also, Sascha sagt, dass ich das hier sagen soll. Wir haben laut unserem Host, Alexander sagt, dass wir das, dass ich das hier sagen
soll. Geh zum nächsten Mal. Leute, schreibt es uns bitte einfach
eine Bewertung. Ja, wir
haben durch den Quatsch am Ende.
Dann Intro, Outro und Werbemusik von Blue Dot Sessions, produziert von Alexander Staub. Das Logo ist von Stefan Kardosch von Creative Prism. Und dieser Podcast wird produziert mit großzügiger Mithilfe des WU-TV-Teams, welches das Equipment zur Verfügung stellt. Und wir freuen uns schon sehr, wieder bald in unserem Keller sitzen zu dürfen. Boah, hier ist es uns eindeutig zu hell.
Das wäre echt cool, wieder mit Stand-Mikros, super geil, einfach nur aufnehmen.
Baba, Leute.
Ciao, ciao.
Baba.
Servus.
Awesome.
Okay.
Also sobald du ready bist, würde ich wieder die 5-Second Silence. Nein. Bitte nie wieder. Nie wieder, bitte. Das ist so der Horror. Wow. So eine halbe Stunde
Alex
lang.
Alex kriegt PTSD von so sich verschiedenen Tonspuren.
Ich kriege PTSD, wenn ich klatschen höre.